Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Archivbegleiter On Air und dem ersten genealogischen Wochentalk im Jahr 2026. Und ich habe mich schon mit der lieben Barbara in Verbindung gesetzt und wir haben schon ein bisschen geplaudert und ich will der Barbara aber noch ein bisschen was erzählen. Also erstmal hallo Barbara.
Hallo Lars und ich wünsche dir und allen, die uns zuhören, gerade ein frohes neues Jahr. Ich glaube am 9. Januar kann man das noch sagen. Das geht noch.
Ja, ich wünsche dir natürlich auch ein gesundes neues Jahr noch und das wirst, vielleicht brauchst du es ja, also ich war über die Feiertage tatsächlich krank, also ich habe die Feiertage so teilweise auf der Couch verbringen dürfen, was aber ganz toll war, um mal ein bisschen auszuruhen, aber ich habe nicht nur ausgeruht, sondern ich bin tatsächlich, das, was ich ja letztes Jahr besprochen hatten zu den Familiengeschichten, Ich habe das wirklich gemacht, beziehungsweise damit auch vielleicht Stück weit ja provoziert, dass mein lieber Schwiegervater sich mit der Ahnenforschung beschäftigt.
Das war und, mit den Schnitzfiguren, oder?
Genau, das war das, mit den Nussknackern und den Figürchen aus Seifen, genau, der ist das. Und er sagte dann so, als wir Feiertage da saßen, ja, sag mal, Lars, du machst doch ja Ahnenforschung. Ich würde doch gern mal noch die Linie da von meinem Großvater rausbekommen, die da aus der Gegend von Frankenberg kommen. Und da sage ich, okay, kein Problem, schauen wir mal. Habe mein Notebook zugenommen, Ancestry aufgerufen und dann ging es los. Und das Glück, und das wusste ich ja im Vorfeld schon, dass bei Frankenberg ganz viel auch online bei Ancestry verfügbar ist. Aber wir haben ja die Situation, dass in Sachsen relativ wenig online verfügbar ist.
Ja, leider.
Und dort in dem Fall haben wir aber ganz viel online. Also wir haben Melderegister, wir haben sozusagen mit ganzen Familienübersichten, wir haben Sterberegister, Heiratsregister, Geburtenregister, natürlich alles außerhalb der Schutzfristen hier und eben bis bis ins 19. Jahrhundert dann zurück, also bis 1875 und verschiedene andere Unterlagen, die das Stadtarchiv Frankenberg damals mal bei Ancestry mit verfilmen lassen hat und dann sozusagen hochgeladen und jetzt online verfügbar sind bei Ancestry. Und da bin ich ganz schnell weitergekommen und habe somit relativ schnell die Informationen auch finden können und habe einen Tag darauf dann auch wirklich, war schon so angefixt dann, dass ich dann gleich weitergeschaut habe und bin dann jetzt in der Linie ein bisschen weitergekommen. Und
das ist ja auch die Linie deiner Kinder, ne? Also es ist ja quasi der Stammbaum deiner Kinder, den du dann jetzt nie hochgehst, wenn das dein Schwiegervater ist.
Genau, das ist eine andere Linie, die ich bisher noch nicht bearbeitet habe, aber es zeigt sich halt eben wieder, dass sobald halt Informationen online verfügbar sind und auch verschiedene Informationen, also ich könnte jetzt wirklich das komplett die Sachen inklusive Adressbuchrecherche und so weiter, dann sagen wir so komplett die Daten sammeln und zusammenstellen bis zu den Kirchenbüchern dann, also bis zu den Anfängen der Standesamtsunterlagen und das ist natürlich schon eine tolle Sache, was uns da online verfügbar ist, wenn es da ist.
Ja. Sag mal, du hast es gerade so in einem Nebensatz erwähnt, für alle, die sich vielleicht noch nicht so lange mit Ahnenforschung beschäftigen, nämlich die Schutzfristen. Magst du da mal ganz kurz drüber gehen, was du damit meinst?
Genau, also wir haben bei den Standesamtsunterlagen gibt es ja Fristen, die im Prinzip dem Personendatenschutz dienen und die sind zum einen bei den Sterbeeinträgen sind das 30 Jahre. Bei den Heiratsanträgen sind das 80 Jahre und bei den Geburten sind das 110 Jahre, die diese Einträge sozusagen geschützt sind. Und wenn diese Zeiten vorüber sind, dann sind diese öffentlich für jeden zugänglich. Innerhalb dieser Schutzfristen kann man nur mit einem entsprechenden Nachweis die Informationen dann von dem Standesamt bekommen. Genau.
Und der Nachweis wäre quasi, dass das meine Verwandten oder dass das meine Vorfahren sind.
Genau, also entweder kommt ja darauf an, an welcher Stelle man der Recherche ist. Am besten weist man das eben durch die Geburtsurkunde oder die Geburtsurkunde oder Heiratsregister der Eltern nach, eine Kopie dazu, die man dann bei der Anfrage mit hinzufügt oder eine kleine Übersicht in Form eines Stammbaums. Das reicht meist dann den Standesämtern. Genau. Man muss bloß noch hier beachten, dass man dann schaut, wo die Unterlagen liegen. Also in erster Linie ist immer natürlich das Standesamt des betreffenden Ortes der Ansprechpartner. Und diese können einem dann auch weiterhelfen, wo die historischen Unterlagen liegen. Denn diese werden nach Ablauf der Schutzfristen in der Regel, so ist es angedacht, an das zuständige Archiv abgegeben.
Okay.
Genau. Ich habe dazu aber auf archivbegleiter.de auf meinem Blog schon einen Artikel auch veröffentlicht. Dann einfach mal dort auch gern reinschauen. Es gab auch schon eine Podcast-Folge dazu, warum beim Standesamt mehr als nur die Geburtsurkunde findest. Auch da habe ich ein paar ergänzende Hinweise schon mit erwähnt. Genau. Aber vielen Dank für den Einspruch bzw. den Einwurf. Das ist, finde ich, ganz wichtig für jemanden, der da noch nicht ganz so firm ist in dieser Sache. Genau.
Genau. Das heißt, du konntest jetzt deinem Schwiegervater quasi die nächsten paar Generationen zurückgeben.
Genau, eine Generation und die Eltern dann schon durch die Heiratseintrag haben wir da jetzt schon vervollständigen können. Genau, also er wusste auch unheimlich viel noch. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie viel die Eltern noch im Kopf haben, auch an Daten von ihren, nicht nur von ihren Eltern, sondern auch von ihren Großeltern und den Urgroßeltern teilweise noch, was sie so an nicht nur Sterbejahr jetzt, sondern dann auch, wo sie geboren sind und welches Jahr und wo sie gelebt haben und Beruf und so weiter. Das finde ich sehr bemerkenswert.
Ja, und was hat er gesagt? Wie fand er das? Ist er jetzt angefixt und will weitermachen?
Ja, ich weiß nicht, ob er so richtig selber weitermachen will. Auf jeden Fall war er sehr dankbar und sehr überrascht, dass das doch so schnell ging, die Informationen zu finden. Ja. Und ich fand es schön, dass er über eine Google-Recherche alleine auf die Adressbücher aufmerksam geworden war. Und ja. dann schon dort die Adresse in Frankenberg sozusagen dann ermittelt hatte und damit ja auch eine Berufsbezeichnung, die dann mit da drin steht in Adressbüchern, auch eine eindeutige Identifizierung halt möglich war. Und die Adresse habe ich mir dann auch nochmal bestätigen lassen. Also ich habe dann wirklich, wir haben die Heiratsregistereinträge und da steht ja auch eine Adresse da drin, ja. Wohnadresse. Und dann so, ich sage, hier, können das die? Ja, das war die Adresse, da haben die damals gewohnt. Ich sage, das ist ja Wahnsinn, dass du das weißt. Also das ist, wir reden ja echt über die 1920er Jahre, ja. Das ist Wahnsinn. Also, dass schön. Das alles noch so,
dass er alles noch so. Und so wie ich dich kenne, hast du das auch alles feinsäuberlich abgespeichert und feinsäuberlich dokumentiert, wo du was gefunden hast und wo du gewesen bist und so?
Tatsächlich, also ich habe mich hier wirklich diszipliniert. Es fällt mir tatsächlich schwerer, das für mich selber ordentlicher zu machen als für andere. Aber aus der Erfahrung lernt man ja und aus der Erfahrung meiner Kunden und Freunden und Bekannten. Ich habe das ich dokumentiere das ja mit Evernote und habe dann meinen Forschungsbericht dazu ergänzt, wo ich was gefunden habe, also einen Link von Ancestry mit dazu, die Quellenangabe mit hinzugefügt und was ich dort gefunden habe. Und dann habe ich die entsprechende Datei heruntergeladen, habe die in einen Ordner abgelegt, unter dem Familiennamen jetzt erst einmal. Und habe das dann auch entsprechend benannt. Das heißt, ich benutze dann gern so Abkürzungen, so G für Geburten, Aha. H für Heiraten und T für Todeseinträge oder Sterbeeinträge. Ja. Und dann kommt der Name und die Jahreszahl dahinter und das genügt, um sich zu orientieren in den Dateien. Viele arbeiten natürlich mit den Kekulé-Nummern auch. Ich bin da nicht ganz so Fan von.
Ich bin da, wie gesagt, und letztens fragte mich jemand, wie lange ich das schon mache und mittlerweile sage ich dann über 30 Jahre, wenn ich so auf mein Alter gucke, aber ganz im Ernst, ich bin mit diesen Kekulé-Nummern, ich komme damit nicht klar, ich finde es auch nicht logisch, für manche erschließt sich das von alleine, wie die aufgebaut sind, ich muss immer nachrechnen und nachgucken und wo das, ich komme damit, das ist auch nicht so mein Ding, also meins ist auch tatsächlich Familienname, Vorname, Lebensdaten und dann habe ich auch irgendwas wie GHT, obwohl T ist bei mir Taufe und dann S ist, glaube ich, Sterbe, irgendwie sowas in der Form. Also
das System,
ich gehe auch ganz klar nach Namen.
Das System an sich ist ja schon schlüssig, aber ich finde, es greift halt zu kurz, also gerade in Zeiten, wenn man mehrere Ehen zum Beispiel hat, wenn man verschiedene Kinder aus unterschiedlichen Ehen hat und das wird dann schwierig, wenn man uneheliche Kinder hat und also wenn man einfach das Leben dazwischen kommt, dann finde ich die Dokumentation etwas unzureichend und ich auch in Zeiten von genealogischer Software kann man sich natürlich überlegen, ob man vielleicht eher mit Identifikationsnummern dann in der Software arbeitet. Für einen ersten Überblick ist das gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke, wenn die Forschung komplexer wird, ist es schwieriger, mit den Kekulé-Nummern zu arbeiten. Aber ich bin auch kein Experte. Ich denke mal, hier können mich einige erfahrene Forscher bestimmt noch korrigieren. Aber es ist halt auch eine Entscheidungssache. Und ich arbeite halt dann lieber mit einer Software, wo ich halt einen Stammbaum erstellen kann und damit ist das für mich.
Ich sag ja auch immer, wenn man ein System gefunden hat, was für einen selber funktioniert, also System der Ablage, System der Dateibenamung, System der Ordnerbenamung, dann ist das vollkommen okay, weil es soll ja für einen selber funktionieren, wenn man jetzt für sich selber und alleine forscht. Und wenn man da was gefunden hat, was funktioniert, dann sollte man auch nicht dran rumvorwerken und nur weil es was anderes gibt, wo jemand anders sagt, aber das funktioniert für mich viel besser. Das mag sein, aber für mich funktioniert das System hier irgendwie ganz gut. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es Experten für Kekulé gibt. In unserem Metier gibt es für fast alles einen Experten, die mir da ganz super Vorträge halten können und warum das so ganz toll ist. Aber wie gesagt, für mich, ich bin damit nie so richtig klargekommen.
Was spannend ist natürlich dann auch hier, wie halt gerade Forscher damit umgehen, die jetzt wirklich mehrere tausend Vorfahren schon haben, wie die sich sozusagen in ihren in Übersichten dann orientieren. Das ist, wäre wirklich mal eine Sache. Also wenn man das, wen das interessiert, dann kann sich ja gern mal mit dem Genealogischen Verein oder bei einer Veranstaltung, ja, zum Beispiel auf der Genealogica, sich dann gern mal mit jemandem irgendwie dazu austauschen,
ja,
der jetzt schon mehrere tausend Vorfahren so hat oder mehrere, genau, 10.000 Vorfahren vielleicht sogar, gibt es ja, der dann, ja, wie dann die, das mit den Übersichten funktioniert. Genau. Aha. Ja, ansonsten bin ich das Jahr schon sehr erfolgreich gestartet. Ich hatte am Montag schon den ersten Recherchetermin.
Bei mir ist gar nichts passiert, deswegen wollte ich dich fragen, was du noch Spannendes erlebt hast. Du musst diese Folge füllen.
Alles gut. Alles gut. Ich hatte also das Bedürfnis, mit dir zu reden, deswegen machen wir. Musste ich dich heute mal wieder anrufen. Ja. Genau. Ich habe am Montag bereits schon einen Recherchetermin in einer Pfarrgemeinde, in einem Pfarrarchiv gehabt, in der Nähe von Oschatz im Norden von Sachsen. Und dort, der Ausgangspunkt war gar nicht so einfach. Wir hatten hier eine Recherche, gemeinsam mit einem Kollegen hatte ich hier eine Recherche im Kirchenarchiv in Dresden hier gemacht. Und wir hatten ganz viele von dem Paar, das war ein Fürster, der hier dann weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo wir jetzt hier geforscht haben, jedenfalls nicht in Dresden, ich weiß es gerade nicht, jedenfalls in Kirchenbüchern, die in Dresden verfügbar waren. Und jedenfalls war dann das Problem, dass wir dort nicht wussten, wo die eigentlich herkommen, wo er geheiratet hat und wo das erste Kind geboren wurde. Und da sind wir dann also mein Kollege ist dann drauf gestoßen durch die, und das ist eine ganz wichtige Sache, man sollte sich eben immer die Paten, Einträge bei den Kindern mit anschauen, also die Taufzeugen sozusagen. Und da sind wir halt auf einige Ortseinträge gekommen und haben dann diese genannten Orte der Paten mit geprüft. Und dort konnten halt keine Funde gemacht werden, außer bei einem Ort. Und diese Information, diese Kirchenbücher waren eben nicht in Dresden verfügbar, sondern das stand halt der Ort Lupa da. Und dann ging es erstmal, okay, Lupa, wo ist Lupa? Ist jetzt nicht so ein Ort, der geläufig ist. Und dann nutzt man eben das historische Ortsverzeichnis in Sachsen, was wir haben, was ein super Werkzeug ist, das hov.isgv.de, kann man das aufrufen. Und also das Hof heißt das kurz bei uns in Sachsen. Und da findet man Lupa und da war es spannend, dass wir auch da drei Lupa gefunden haben. Es gibt nämlich einen wendischen Lupa und einen deutschen Lupa und einen Lupa bei Bautzen. Und da muss man sich das halt ein bisschen genauer anschauen und wenn man da ein bisschen reinschaut in das Ortsverzeichnis, stellt man fest, okay, wendisch Lupa, deutsch Lupa gehören heute zusammen und ist alles dann deutsch Lupa geworden und heute ist es nur Lupa. Und das gehört alles heute zur Kirchgemeinde oder Kirchspiel im Liebschützberg, Oschatzer Land ist das dann Oschatz. Und da habe ich gleich geschaut, wo die Kirchenbücher liegen. Und das Pfarrarchiv war mir bereits bekannt, weil ich bereits im letzten Jahr schon dort war. Und da habe ich geschaut, die haben ja ganz viele Kirchenbücher, unter anderem auch von Lupa. Und da kam die Idee, da fahre ich einfach mal hin und mal gucken. Wir mussten ja prüfen, ob die Spur passt oder nicht. Und tatsächlich den Traueintrag und das erste Kind des Paares habe ich tatsächlich nicht gefunden, aber der Name war relativ schnell zu finden da und auch weil es da Register, also Namensverzeichnisse, zu den Kirchenbüchern gibt, bis ins 17. Jahrhundert zurück. Und das heißt, es war einfach nur es war einfach nur spannend und interessant, dass man so schnell dann auch vorwärts kam durch die Namensregister. Und dann bin ich beim Vater des Betreffenden gelandet und dann beim Großvater, Urgroßvater. Und ich konnte dann vier Generationen erforschen an dem einen Tag. Also ich habe die 4 Stunden, die ich dort verbracht habe, echt effektiv nutzen können und mit Hilfe des Registers eben wirklich bis 1600 und ja, 67 zurückgekommen und habe feststellen können, dass diese Linie, die ich da erforscht habe, bis über fünf Generationen alles kurfürstliche Fürster und ja, Steuereinnehmer, Geldeinnehmer, Geleitseinnehmer, Akquiseeinnehmer waren und die sozusagen diese Tätigkeit irgendwie vererbt und weitergegeben haben. Und das ist natürlich eine tolle Sache und eigentlich ein Ansatzpunkt, sich jetzt hier dann mal mit den Fürstern, also
Ja.
mit dieser Tätigkeit, mit dieser Berufsgruppe einfach mal auch auseinanderzusetzen.
Ja. Ja, ich glaube, dass auch Förster was waren, was tatsächlich von Vater auf den Sohn, was tatsächlich vererbt wurde. Also, dass man da reingewachsen ist in diese Tätigkeit, glaube ich, insbesondere in den herzoglichen oder kurfürstlichen Förstern. Dass wenn du das Amt einmal hattest, dann ist das so eins, was weitergegeben wurde an die nächste Generation innerhalb der Familie.
Genau, und dann könnte man jetzt noch ergänzende Quellen dann eben suchen. Also gibt es da eine Bestallung dazu, gibt in den kurfürstlichen Unterlagen. Die Unterlagen würden dann hier im Staatsarchiv in Dresden voraussichtlich liegen, weil das die Unterlagen zum Hof in der Regel dann hier sind. Und da könnte man schauen, ob es eine Bestallung zu diesen Fürstern auch gibt und dann auch Hintergrundinformationen zu dieser Berufsgruppe noch kommen. Aber das ist in dieser Recherche tatsächlich jetzt nicht gefragt, in der Auftragsrecherche, sondern es ging darum, nur rein jetzt genealogische Recherche, die Daten, die Linien zu verfolgen. Und leider ist hier eine Grenze jetzt gegeben gewesen, da die Kirchenbücher nur bis 16, also erst 1657 einsetzen, was ja durchaus möglich ist, dass sie noch weiter zurückgehen würden. Ne? Also wir haben ja die Reformation in Sachsen, wir haben ja Kirchenbücher, die bis 1540, 1530 einsetzen. Und hier ist halt 1657 erst der Beginn. Und ja, damit ist dies aber sozusagen die Grenze gesetzt gewesen. Also ich habe dann noch von dem ältesten Ahn dann den Sterbeeintrag noch mit dokumentiert und das war dann wahrscheinlich dann der. Ist dann der älteste Eintrag, den wir finden konnten. Genau.
Spannend, da warst du ja richtig erfolgreich.
Auf
Ich
jeden
bin
Fall,
neidisch.
also ich war
Ich
so
bin A,
happy.
neidisch, weil da Register drin waren, und ich bin B, neidisch, weil die bis 1657 oder so zurückgegangen sind. Nee, das
Genau.
ist schon spannend. Aber so ein Register ist tatsächlich hilfreich. Also würde ich erstmal das Register durchgehen und zu so gucken, tauchen meine Namen überhaupt auf oder vielleicht auch in einer anderen Schreibweise. Ne? Also Schreibweisen sind ja auch ein Mysterium. Und immer, also es ist schon hilfreich, wenn man da ein Register bei hat, dass man sagt, befinde ich mich überhaupt in dem richtigen Buch?
Genau, also wichtig ist erstmal, dass man sich das Kirchenbuch an sich mal komplett anschaut. Also man ist natürlich häufig so aufgeregt, ne? Und wenn man dann den Fund hat, dann geht man da, will man da einfach weiter rasen. Aber hier muss auch ich mich dann immer wieder mal disziplinieren und sagen, okay, jetzt guckst du dir erstmal das Buch an, wie ist das aufgebaut? Was ist eigentlich enthalten? Ist es ein Buch, wo Taufen, Trauung und Bestattung oder sind das einzelne Bücher? Gibt es am Ende oder vielleicht nach den jeweiligen Einzelteilen Namensverzeichnisse oder Register? Wenn nicht, dann unbedingt jetzt, wenn man online sucht, bei Archon beispielsweise oder woanders, dann schauen, gibt es eine extra Registerbände? Wenn man im Archiv ist, fragen gezielt danach, gibt es hier Registerbände dazu? Oder gibt es Familienübersichten? Ne? Manchmal wurde ja auch im Nachhinein schon von Forschern oder von Pfarrern
Genau,
oder.
manchmal waren andere schon so hilfreich und haben Übersichten gemacht oder Register gemacht. Es muss ja nicht immer unbedingt nur von dem Pfarrer gemacht worden sein.
Nee, und da immer gleich erstmal schauen und prüfen, denn da kann man natürlich Zeit sparen. Also es geht nicht nur bei mir jetzt, weil es natürlich ja auch bezahlt ist und ich da sehr auch auf die Zeit achten muss und eine Grenze habe, eine Budgetgrenze habe. Aber prinzipiell ist das ja auch empfehlenswert. Also eigentlich habe ich da in der Pfarrarchiv beispielsweise jetzt am Montag nur 3 Stunden gehabt, weil da mit ein bisschen ja, nett gucken. Nee, weil ich mich mit dem Bearbeiter gut verstehe, da habe ich ihn, hat er gesagt, okay, ja, hier 1 Stunde länger ist kein Problem. Machen Sie das noch zu Ende. Und aber man, die Zeit ist halt häufig begrenzt in den Archiven und da muss man halt schauen, wie man am besten vorankommt. Und ja, genau, und da ist es dann wichtig, das zu prüfen, ob das ist. Und in dem Fall war das auch so. Ich habe dann auch wirklich gezielt nach einem Registerband gefragt. Also Register meint in dem Sinne Namensverzeichnis. Und das hat natürlich unheimlich geholfen, dann da voranzukommen. Da ist man relativ schnell eben da, weil man dann gezielt schauen kann. Auch hier gilt es eben zu beachten, dass man schaut, ob es Registerbände dann getrennt zu den einzelnen Ereignissen gibt oder auch da ein gemeinsam geführtes Registerband. Und dort bin ich auch ein bisschen reingefallen oder war mich fehlleiten lassen, denn das eine Registerband, das hatte so einen älteren Teil und einen neueren Teil. Und im älteren Teil, der war nicht vollständig und der neuere Teil war aber vollständig. Also dort hatte ich erst nur den älteren Teil geguckt. Auch da war ich, boah, durch die Aufregung, weil ich so viel gefunden habe, dann ein bisschen blockiert im Kopf und habe dann aber nochmal gezielt mir das angeschaut und dann festgestellt, okay, ja, und dann habe ich eben doch noch den letzten Eintrag dann über das Register finden können. Also insgesamt eine tolle Sache, ein toller Jahresauftakt für mich und jetzt heißt es, die Sachen noch zu ordnen und zu sortieren. Genau, um das irgendwie dann in eine Form zu bringen.
Sehr schön. Und das am Tag 9 des Jahres. Kannst du schon so ein Erfolgserlebnis oder so eine nette, gute Anekdote, gute Geschichte für den Podcast liefern? Ich hoffe, ich kann demnächst nachziehen mit einer Anekdote. Aber wie gesagt, diese Woche bin ich blank.
Alles gut, alles gut, alles gut. Mir war es halt wichtig, dir das mal zu erzählen und wir haben ja auch ein bisschen was noch erzählt oder mitgeteilt zu den, ja, ein paar Hinweise mitgegeben. Das ist ja auch immer ganz, ganz schön. Ja, toll, ne? So. Gut, das war's schon. Soll es schon wieder gewesen sein mit unserem Wochentalk für diese Woche. Und ich freue mich natürlich, oder wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn abonniert. Schaut immer mal vorbei. Der Podcast kann natürlich auf allen Portalen gehört werden, wo es Podcasts gibt. Inzwischen auch, ja, bei Audible habe ich es, glaube ich, sogar auch jetzt registriert noch. Also überall, wo man Podcasts hören kann, kann man auch diesen Podcast hören. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, sagen Barbara.
Tschüss.
und der Lars, euer Schiffbegleiter. Tschüss.